freue mich, da zu sein, zum zweiten Teil von dieser Predigtreihe Adventure of a Lifetime. Es ist Frühling geworden und ein Kennzeichen vom Frühling ist, dass sich bei uns daheim die Aussenseite der Kühlschranktüren so langsam wieder mit Hochzeitskärtchen füllt. Oder? Das ist die Wedding Season, kommt wieder näher, es wird geheiratet. Oder? Und eigentlich, wenn man sich das so überlegt, ist es ja der blanke Wahnsinn. Oder? Was, auf was Leute sich da einlassen. Oder? Jeder weiß eigentlich, ganz im Ernst, jeder weiß eigentlich, dass eine Ehe bedeutet, dass man jemand anderem Möglichkeit gibt, einem abgrundtief zu enttäuschen und zu verletzen. Dass man so einer Beziehung jemandem wie Möglichkeit in die Hand gibt, einem einen Stachel mitten durchs Herz durchzutreiben und Wunden zu verursachen, wo kaum mehr heilen. Und jeder von uns kennt wahrscheinlich hässliche Geschichten, wo aus gescheiterten Ehen entstanden sind. Schlammschlacht, Zerbruch, Schmerz. Und eigentlich ist wie so ein klarer Fall, man müsste sich eigentlich gegenseitig vor so einem Schritt warnen. Oder? Also die Eltern der Braut, die müssen eigentlich, also in so einer Trauung, die müssen eigentlich draussen schon mit so Transparent aufwarten, wo drauf steht, mach's nicht, denk nochmal nach, oder so. Und müssen die durch die Luft schweien und Geschwisterte vom Bräutigam müssen die Führer rufen während dem Trauversprechen, sag nein, oder müssen den Priester entführen, damit es gar nicht erst so weit kommt, oder. Aber eigentlich ist doch klar, dass man müsste vor so etwas warnen. Du kannst nirgends tiefer verletzt werden, schwerer enttäuscht werden als in einer gescheiterten Ehe. Und doch sterben die Wagemutigen nicht aus. Doch fühlt sich jeden Frühling die Kühlschranktüren wieder mit diesen Hochzeitseinladungen. Sogar Leute, die schon mal den Zerbruch von einer Ehe am eigenen Leib erlebt haben, wie die eigene Ehe zerbrochen ist. Sogar so Leute wagen es nochmal, wenn sie den richtigen Partner finden, wagen es nochmal und schreiten nochmal durch den Mittelgang von so einer Kirche. Wie ist es möglich? Wie ist es möglich? Wo liegt das Geheimnis, dass immer noch Leute sagen, jawohl, ich öffne mich für das, ich suche das sogar? Warum riskiert man so ein unberechenbares Projekt? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort auf diese Frage. Und die Antwort ist auch der Grund, warum sogar gestandene Männer bei einer Hochzeitszeremonie, bei einer Trauung, sich verstohlen, Tränen abwischen und zutiefst berührt sind. Die Antwort ist, weil die Vision, die man hat für eine gelingende Ehe, die Vision, die man hat für eine gelingende Beziehung, die wiegt stärker als die Angst, die man hat vor den Gefahren, als Angst, die man hat vor dem Scheitern. Die Vision, die man hat für eine Ehe, für ein Leben mit jemandem, wo einem zuspricht, ich stand zu dir und ich verbringe mein Leben mit dir. Die Vision, die man hat von dem, übertrifft Gefahr oder packt einem mehr als das Risiko von einer Ehe. Die Aussicht auf die Gemeinschaft von zwei Personen, die füreinander da sind und miteinander eine gemeinsame Geschichte schreiben. Die Aussicht auf die Gemeinschaft lässt einem die Liebe wagen. Die Liebe ist ein Wagnis wert. Und ich habe probiert zu zeigen in der letzten Predigt, dass Gott mit der Schöpfung genau so ein Wagnis eingeht. Ich habe probiert, euch so vor Augen zu malen. Gott schafft den Mensch als sein persönliches Gegenüber aus dem Staub der Erde. Er formt ihn, er schaut ihm in die Augen. Und er startet mit ihm genau so eine Geschichte. Er startet mit ihm so ein Wagnis. Eine gemeinsame Geschichte, wo der Mensch die Liebe von Gott empfängt. Und wo er die Liebe von Gott kann erwidern kann, wo er sie zurückgeben kann. Gott lässt sich auf so eine Geschichte ein und Gott macht sich, und das werde ich heute ein bisschen mehr ausführen, Gott macht sich mit dieser Geschichte, wo er mit dem Menschen eingeht, selber extrem verletzlich. Und verstehe mich richtig, es geht nicht um die Frage, hätte Gott eine Welt erschaffen können, wo keine Risiken beinhaltet. Hätte Gott eine Welt erschaffen können, wo alles genau nach seiner Pfeife tanzt, wo er alles kontrolliert. Hätte Gott so eine Welt erschaffen können, wo er alles im Griff hat, wo sich alles bewegt, wie Puppen an den Fäden von einem Puppenspieler. Hätte Gott das können? Hätte Gott eine Welt erschaffen können, wo sich jedes Atom nur regen kann, nachdem er das Einverständnis dazu gegeben hat? Ich denke, Gott hätte so eine Welt erschaffen können. Aber die Frage, die sich stellt, ist nicht, hätte Gott so eine Welt erschaffen können, sondern die Frage, die sich stellt, was für eine Welt passt denn eigentlich zum Wesen von Gott? Was für eine Welt passt zum Wesen von dem Gott, der sich uns in der Bibel zeigt? Es gibt eine berühmte Geschichte, zumindest im amerikanischen Raum sehr berühmt, von einer englischsprachigen Autorin, die heißt The Stepford Wives. Ist x-mal verfilmt worden, die Geschichte. Eine Geschichte von einer Familie, die in ein kleines Dorf zieht. Eben Stepford heisst das Dorf. Und die Mutter von dieser Familie, sie beobachtet die Leute in diesem Dorf, lernt ihre Nachbarn kennen. Und was ihr auffällt, ist, dass die Frauen von diesem Dorf, die anderen Ehefrauen und Familienmütter, dass die unglaublich, wie soll man dem sagen, unglaublich gehorsam in ihrer Rolle sind und unglaublich unterwürfig sich ihren Männern gegenüber verhalten. Und je mehr die Mutter so ein bisschen das Dorf beobachtet und die Leute, die Nachbarn beobachtet, desto mehr schöpft sie einen furchtbaren Verdacht. Nämlich den Verdacht, dass Männer von dem Dorf sich miteinander verschworen haben und eine Möglichkeit gefunden haben, um ihre Frauen zu unterwürfigen Hausmeidli umzufunktionieren. Es wird nicht ganz klar im Buch, ob sie die Frauen ersetzen durch Roboter, durch lebensechte Roboter, oder ob sie sie irgendwie neurologische Manipulation einfach umprogrammieren. Aber auf jeden Fall findet die Frau heraus, dass die anderen Frauen von diesem Dorf sich einfach so verhalten, wie ihre Männer das wollen, weil sie sie so umprogrammiert haben. Eine Frage an alle Männer im Raum, oder? Wolltest du das? Wolltest du das, eine Frau, die so programmiert ist, dass sie dir immer ein Lieblingsessen kocht, dass sie mit dir Fußball schaut und nicht retten zu, dass sie dir das Bier bringt, dass sie immer einverstanden ist mit dir, sich dir willenlos unterordnet. Ihr macht mich ein bisschen nervös, weil die richtige Antwort ist Nein, gell? Also die richtige Antwort wäre Nein, oder? Ja, also es Glänzen in den Augen von einigen Ehemännern macht mich ein bisschen nachdenklich, oder? Schau, die richtige Antwort lautet Nein, weil kein gesunder Ehemann wünscht sich im Ernst so eine Frau, weil er in so einer Frau nur wieder sich selber würde begegnen. In jemandem, wo du 100% kontrollierst. In jemandem, wo du manipulierst, um genau das zu machen, was du willst. Jemand, der willenlos mit dir einverstanden ist. In so jemandem schaust du einfach in den Spiegel. Du begegnest nur wieder dir selber. Du hast kein echtes Gegenüber. Du hast keine echte Person, die dir gegenüber steht. Du schaust in den Spiegel. Und du sicherst die Liebe nicht, wenn du deine Frau so würdest kontrollieren oder manipulieren, würdest du ihre Liebe zu dir nicht sicherstellen, sondern du würdest ihre Liebe zu dir gerade sabotieren. Du würdest sie gerade unterlaufen. Du würdest sie verunmöglichen. Weil die Liebe muss aus freien Stücken zurückgegeben werden. Also nochmal, nicht die Frage, was für eine Welt hätte Gott erschaffen können, sondern was für eine Welt passt zum Wesen von Gott. Was für eine Welt passt zu dem Gott, wo der Johannes beschreibt an einer unvergleichlich kompakten Stelle, wo der Johannes beschreibt mit diesen Wort: Gott ist Liebe. Die einzige Stelle in der Bibel, wo eine Wesensdefinition von Gott liefert, wo uns beschreibt, nicht nur, wie Gott sich verhält den Menschen gegenüber, dass er gerecht ist, dass er unparteiisch ist, dass er gütig ist, dass er geduldig ist, sondern eine Stelle, wo beschreibt, wie Gott an und für sich in seinem Wesen zutiefst ist. Und der Johannes sagt, Gott ist Liebe. Und damit es keinerlei Missverständnis gibt, beschreibt er unmittelbar nachher, was er meint mit dem Statement, Gott ist Liebe. Er sagt, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er, Gott, seinen einzigen Sohn in die Welt gesendet hat, damit wir durch ihn leben können. Johannes sagt, Gott ist Liebe und er macht uns deutlich, die Liebe, die hat ein Gesicht. Die Liebe, die hat einen Namen. Und der Name ist Jesus. Gott ist Liebe und sein Gesicht schaut uns an in Jesus Christus. Was es bedeutet, dass der Gott Liebe ist, wie der Gott ist, wie er zu uns steht, das zeigt sich in Jesus Christus. Und was sehen wir im Leben von Jesus? Wenn wir fragen, was für eine Welt hat Gott geschaffen? Und wir schauen Jesus an. Was sehen wir im Leben von Jesus? Wir sehen einen Gott, der sich erschreckend verletzlich macht. Wir sehen einen Gott, der konsequent verzichtet auf Unterwerfung, auf Kontrolle, auf Manipulation. Was Jesus nie gemacht hat. An keiner Stelle ist Leute manipuliert, Leute kontrolliert, sich Leute unterworfen. Im Gegenteil. An einer Stelle sagt er noch zu seinen engsten Jüngern, ja, wenn ihr wollt gehen, dann geht auch. Er hat Leute nicht an sich gebunden. Er hat sie nicht kontrolliert. Er hat sie nicht sich selber unterworfen. Im Gegenteil, er hat sie frei lassen, weil er ihre freie Antwort hat wollen zurückhaben. Und er wirbt ums Herz der Menschen. Er wirbt ums Herz. Es ist ihm nicht egal, wie Menschen zu ihm stehen, aber er kontrolliert sie nicht. Und er unterwirft sie nicht, sondern er wirbt um sie und er macht sich gefasst auf Enttäuschungen. Er macht sich gefasst auf Zurückweisungen. Und wir kennen die Geschichte. Wir wissen, wie es rausgekommen ist. Mit dem Gott, der sich uns in Jesus gezeigt hat. Menschen haben ihn zurückgewiesen. Menschen haben ihn enttäuscht. Menschen haben ihn verachtet. Menschen haben ihn verraten. Sie haben ihn verspottet. Sie haben ihn angespuckt. Sie haben ihn hingerichtet. Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Also was für eine Schöpfung hat Gott ins Leben gerufen? Offensichtlich eine Schöpfung, wo Gott sich drin enorm verletzlich macht. Eine, wo er sich einlädt auf eine Geschichte mit dem Menschen. Eine Geschichte, wo eine Unberechenbarkeit in sich trägt. Eine Geschichte, wo ein Risiko in sich trägt. Wo auch für Gott ein Risiko in sich trägt, verletzt und zurückgewiesen zu werden. Und das zeigt sich nicht erst in Jesus Christus. Es zeigt sich nirgends so klar wie in Jesus Christus. Aber wir sehen das im Alten Testament schon auf Schritt und Tritt. Ich will euch eine Geschichte kurz nacherzählen, um euch ein bisschen das Denken mitnehmen oder euch ein bisschen daran gewöhnen, auch die Bibel anfangen, so als eine dynamische Geschichte zwischen Gott und Mensch zu lesen. Und das ist die Geschichte von Samuel, vom Prophet Samuel, ein Mann, der von Gott gebraucht worden ist, um sein Volk zu führen, der von Gott gebraucht worden ist, um zu seinem Volk zu reden. Und der Samuel, ein Mensch vom Glauben, er wird alt und betagt Und es wird klar, dass er das Amt als Prophet vom Volk Gottes nicht mehr ewig wird ausführen können. Und darum will er seine Söhne berufen als Nachkommen. Er hat vor, seine Söhne einzusetzen, um ihn sein Amt weiterzuführen. Jetzt sind aber die Ältesten vom Volk Israel nicht einverstanden mit dieser Wahl von Samuel. Sie haben das Gefühl, nein, das ist keine gute Idee, wir haben eine bessere Idee. Sie sagen zum Samuel, du bist alt geworden, um das Volk richtig zu führen. Setz doch einen König als Herrscher über uns ein. Wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Das klingt nach einem harmlosen Wunsch. Es war aber kein harmloser Wunsch gewesen. Es wird nachher auch ganz deutlich, der Wunsch vom Volk Israel, um nicht mehr einen Nachfolger von Samuel zu haben, nicht mehr einen Prophet zu haben, sondern einen König, das ist eigentlich gleichbedeutend mit dem Wunsch, sich nicht mehr von Gott sagen zu lassen, was sie zu tun haben, sondern sie sagen, wir haben lieber einen König, der uns Befehle erteilt, als der Gott, der mit uns die Geschichte geschrieben hat, der uns dreinschwätzt und Befehl erteilt. Und der Samuel ist aus diesem Grund überhaupt nicht einverstanden, mit dem Wunsch vom Volk einen König zu haben. Und er zieht sich zurück, zum Gott um Rat zu fragen. Es ist bemerkenswert, was Gott antwortet. Das Volk will einen König. Und Gott antwortet mit ihrer Forderung, sagt er zum Samuel, mit der Forderung nach einem König, lehnen sie nicht dich ab, Samuel, sondern sie lehnen mich ab. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Das passt zu ihnen, sagt Gott. Seit ich sie damals aus Ägypten rausgeführt habe, ist es immer wieder das Gleiche gewesen. Immer wieder haben sie mich vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Genauso machen sie es jetzt auch mit dir. Gott durchschaut ein Motiv. Und er sagt, sie lehnen mich ab. Es wird etwas deutlich von der Frustration von Gott. In diesem Vers, er ist enttäuscht, er ist nicht besonders überrascht, weil er sagt, es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Sie lehnt sich nicht auf mich ein. Und Gott ist frustriert über den Wunsch vom Volk nach einem König. Aber was ratet Gott dem Samuel nachher? Er sagt, gib ihnen, was sie wollen. Erfülle ihre Forderung. Aber warnen Sie, was die Rechte von einem König sind und was es bedeutet, einen König zu haben. Gott sagt da ausdrücklich, er will nicht, dass das Volk Israel einen König überkommt. Er will nicht, er will selber ihren König sein. Er will sie führen, als der, der sie geschaffen hat, als der, der ihre persönliche Liebe sucht. Er will sie führen. Aber das Volk sagt, wir wollen einen König. Und dann sagt er, okay, dann kommen wir da einen über. Und der Samuel ruft das Volk zusammen und sagt ihnen, okay, ihr kommt einen König über. Ihr sollt einen überkommen. Und man spürt in dem Text das Unverständnis von Gott und den Schmerz von Gott gegenüber dem Wunsch, was das Volk hat. Aber Gott strickt bereits einen neuen Plan. Okay, ich möchte euch eigentlich keinen König geben, aber ihr wollt einen König. Okay, Plan B. Plan B mit König. Und Gott sucht sich selber einen König aus fürs Volk. Er sagt, okay, wenn es ein König muss sein, dann will ich ihn selber aussuchen. Dann will ich einen berufen und er sucht einen aus. Der Saul. Der Samuel kommt und präsentiert den Saul vor dem Volk und dann brechen alle in Jubel aus und rufen, lang soll unser König leben. Die Leute sind begeistert. Okay, Plan B, der Saul. Israel mit König. Aber der Saul ist dummerweise ein Mäntigsprodukt, oder? Der Saul kannst du als König in der Pfeife rauchen. Kaum ist er im Amt, widersetzt er sich Gott. Kaum ist er im Amt, rebelliert er gegen Gottes Willen und enttäuscht die Erwartungen, die Gott in ihm hatte. Samuel geht zum Saul, zu dem frischbachenen König, und sagt ihm, was hast du zu tun, nachdem der Saul sich Gott widersetzt hat? Was hast du zu tun? Es war dumm von dir. Du hast einen Befehl vom Herr, von deinem Gott, nicht gehorcht. Er hat dir wollen dir und deinen Nachkommen für alle Zeit wollen Königsherrschaft über Israel geben. Aber du hast sie durch dein Handeln verspielt. Wieder eine Enttäuschung, wieder eine Sackgasse. Und der Samuel sagt an dieser Stelle ausdrücklich, Gott war bereit, um dir und deinen Nachkommen Königsherrschaft zu geben, um dich, und dich zum Anfang von einer Königsdynastie zu machen. Gott war bereit zu dem. Aber der Saul hat es durch sein Handeln verspielt. Und dann sagt Gott, bemerkenswerterweise, sagt Gott zum Samuel, ich bereue es, dass ich den Saul zum König gemacht habe. Denn er hat mir den Rücken zugewendet und meinen Befehl nicht ausgeführt. Gott selber bereut die Wahl vom Saul zum König. Das ist eine von erstaunlich vielen Stellen in der Bibel, wo von der Reue Gottes dreht ist. Wo dreht ist davon, dass Gott sein eigenes Handeln im Nachhinein bereut, weil Menschen sich ihm widersetzt haben. Gott ist enttäuscht. Aber er ist noch lange nicht ausgeschossen. Er ist noch lange nicht am Ende mit seinen Plänen. Samuel verliert langsam die Hoffnung. Samuel wird nervös. Er zieht sich zurück. Er ist frustriert. Samuel hat das Gefühl, ja, jetzt ist sehr wahrscheinlich ist jetzt Gottes Geschichte mit Israel am Ende. Er hat keinen König. Er hat ihnen eh keinen König wollen geben. Und sie haben unbedingt einen wollen. Jetzt hat er ihnen einen König gegeben. Jetzt ist das eine Niete. Plan B ist Aubach ab. Was macht man jetzt? Und dann kommt es zu einer sehr herzigen Begegnung zwischen Gott und dem Samuel, wo Gott dem Samuel sagt, Samuel, wie lange willst du noch um den Saul trauern? Nimm dein Horn, ein Widerhorn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort sucht der Isai, denn ich habe einen von seinen Söhnen zum neuen König auserwählt. Der Samuel denkt, die Geschichte von Gott mit Israel nach dem Scheitern vom Plan B ist die Geschichte wahrscheinlich zu Ende. Und Gott sagt, Samuel, stand auf, der Plan C ist längstens angelaufen. Und er schickt ihn zum Isai und ein von seinen Söhnen wird König und sein Name ist David. Und es erübrigt sich fast zum Sagen, dass auch mit dem David vieles nicht so läuft, wie es eigentlich gedacht gewesen wäre. Dass auch der David in vieler Hinsicht Gott enttäuscht und Gott davonläuft. Und dass Gott auch beim David eine enorme Geduld und Kreativität braucht, um seine Geschichte mit dem David weiterzuschreiben. Aber versteht ihr, Gott macht sich enorm verletzlich in dieser Geschichte, die Gott schreibt mit dem Menschen. Es wird da deutlich an verschiedenen Enttäuschungen und Rückschlägen, die Gott erleidet. Gott macht sich verletzlich, aber er gibt nicht auf. Manchmal kommen die Leute zu mir vom ICF und manchmal auch Studenten, dort, wo ich unterrichte, und beklagen sich so unter der Hand. Sie wollen das ja nicht so offensichtlich sagen, weil sie wollen ja gute Christen sein und da sollte man das nicht denken und so. Aber sie beklagen sich so ein bisschen unter der Hand über die Länge von der Bibel. Oder? Warum um alles in der Welt ist das Buch so dick? Warum, oder? Wer liest heute noch so ein dickes Buch? Weil das muss man jetzt einfach absolut, das kann man nicht schönreden, das muss man sagen, die Bibel ist nicht schlank, die Bibel ist nicht vollschlank, die Bibel ist fett, das ist einfach ein fettes Buch, das kann man jetzt nicht schönreden. Und die meisten Menschen heutzutage lesen keine Bücher mehr, die 2500 Seiten haben, oder? Und dann kommen manchmal Leute zu mir und sagen, ja, warum schreibt Gott so ein dickes Buch, hätte es nicht auch eine schlankere Bibel tun? Kann Gott sich nicht kurz fassen? Und ich denke, Gott kann sich kurz fassen. Ich denke, es spricht sogar vieles dafür, dass wenn es nach Gottes Absichten gegangen wäre, die Bibel nur so ein zweiseitiges Faltblättchen geworden wäre, mit den ersten zwei Kapiteln und den letzten zwei Kapiteln von unserer jetzigen Bibel. Und der Punkt ist, nicht Gott macht die Bibel so lang, sondern wir machen die Bibel so lang. Nicht Gott macht das Buch 2000 Seiten dick. Wir sind es mit Eigenwilligkeit vom Mensch, die Störigkeit, Widerborstigkeit vom Mensch, die Rebellion vom Mensch, wo Gott dazu zwingt, alle möglichen extra Schlaufen zu drehen, alle möglichen Umwege einzuschlagen, auf allen möglichen Abwegen und Irrwegen den Mensch wieder zurückzugewinnen für sich. Menschen machen das Buch so lang. Wir ziehen die Bibel Bibel so in die Länge, wie der Peter Jackson Verfilmung von «Der Hobbit», oder? Wir machen die Bibel so lang. Und die Bibel beweist nicht, dass Gott sich nicht kurz fassen kann, sondern die Bibel beweist, dass Gott uns nicht aufgibt. Die Bibel beweist, dass Gott uns nicht aufgibt. Dass Gott, das ist die Schlagzeile, die über dem dicken Buch steht. Durch alle Rückschläge durch alle Enttäuschungen durch alle Irrwege und Abwege und Sackgassen durch. Gott gibt sein Volk nicht auf. Gott gibt seine Menschheit nicht auf. Gott schreibt seine Geschichte weiter. Und Gott ist bereit, zu einem hohen Preis zu zahlen für die Geschichte. Und das bringt uns zurück zu Jesus. Ich habe gesagt, im Leben von Jesus zeigt sich die Verletzlichkeit von Gott wie nirgends sonst. Die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen, wir sehen in Jesus, wer Gott wirklich ist. Jesus selber sagt, wenn ihr wissen wollt, wer der Vater ist, schaut mich an. Der Paulus sagt, er ist ein Bild vom unsichtbaren Gott. Wer Gott ist, zeigt sich uns in Jesus. Und wir sehen in Jesus einen Gott, der sich enorm verletzlich macht. Einen Gott, der sich von Menschen hinrichten lässt. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Wir sehen nicht nur die Verletzlichkeit von Gott in Jesus Christus. Wir sehen die Beharrlichkeit und Unnachgiebigkeit von Gott in Jesus Christus. Wir sehen die Verletzlichkeit von seiner Liebe, aber wir sehen auch Geduld und Beharrlichkeit von seiner Liebe. Der Gott, der ist verletzlich, aber der ist nicht ohnmächtig. Der Gott, der lässt sich ablehnen, aber der Gott gibt nicht auf. Der Gott lässt sich hinrichten, aber der Gott bleibt nicht tot. Der Gott besiegt gerade durch seine Liebe den Tod. Der Gott sprengt durch seine Liebe ein Grab auf. Der Gott schafft durch seine Liebe das, wo Kontrolle und Manipulation und Unterwerfung nie zustande bringen. Nämlich, er gewinnt Menschen für sich und verändert sie von innen raus. Das schafft Kontrolle nie. Das ist in Stepford unmöglich. Das ist in einer Welt, in einer Schöpfung unmöglich, wo alles nur nach der Pfeife vom grossen Herrscher tanzt und wo kein Raum ist für Freiheit und kein Raum für Liebe. Dort ist das unmöglich. Aber Gottes Liebe in unserer Schöpfung ist eine beharrliche Liebe, die Menschen gewinnt und von innen heraus verändert. Und das heisst, Petrus hat Jesus können enttäuschen, hat ihn können verleugnen mehrmals. Aber die Geschichte von Petrus ist nicht zu Ende. Wo Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt, sucht er gerade den Petrus nochmal auf und gibt ihm die Möglichkeit, die Beziehung zu Jesus wiederherzustellen. Und Jesus setzt auf ihn und startet die revolutionäre Bewegung, die wir heute Kirche nennen, startet sie mit dem Petrus, der ihn enttäuscht hat. Und der Petrus wird von innen heraus verändert. Jesus lässt sich nicht einschüchtern von der religiösen Elite damals, die ihn verachtet hat, wo ihn wollte unter die Erde bringen. Jesus begegnet nach der Auferstehung, begegnet er einem von der Anführer von dieser religiösen Elite, einem von den leidenschaftlichsten Verfolger von diesen Jesus-Leuten, Paulus. Begegnet Jesus. Und er verändert ihn von innen aus, sodass aus dem Paulus einer der grössten Missionare der Kirche wird. Jesus lässt sich nicht beeindrucken oder überwinden durch die Römer, die ihn verurteilt haben, die ihn gekreuzigt haben. Jesus, sogar am Kreuz mit den letzten Atemzügen vergibt Jesus denen, die ihn geschunden und gefoltert haben. Und einer von diesen Leuten, der römische Hauptmann, der Kreuzigung quasi verantwortlich durchgezogen hat von Jesus, sieht, wie er stirbt und sagt, das ist Gottes Sohn. Und noch im Moment von der grössten Verletzlichkeit von Gott, wo man sich überhaupt denken kann, im Moment von der grössten Verletzlichkeit, wird das Herz vom ausführenden römischen Hauptmann von der Kreuzigung wird von innen heraus verändert. Eine Geschichte zum Schluss. Unser Sohn ist Fan von Lego. Darum haben die so einen Lego auf dem Stuhl. Das soll euch erinnern an die Geschichte jetzt und an das, was ich mit dieser Geschichte verbinde. Ihr könnt das mitnehmen. Wenn es klein genug ist, um sein Portemonnaie zu machen, dann könnt ihr sein Portemonnaie versorgen nächste Woche und sonst irgendwo, wo ihr das wieder seht und euch daran erinnern könnt. Unser Sohn liebt Lego. Seit er im Krabbelalter ist, noch bevor er überhaupt richtig hätte können stehen, hat er schon Duplo-Türme gebaut, wo seine Lebensgröße bei weitem übertroffen haben und die Faszination für Legos hat ihn nie verloren. Er ist jetzt bald 6 Jahre und er liebt das, mit Lego zu bauen. Und manchmal ist es so, und die Eltern können das vielleicht bestätigen, manchmal lernt man etwas über Gott und über das Leben, wenn man mit dem Kind spielt, wenn man mit dem Kind zusammen ist. Und ich mag mich erinnern an viele Gelegenheiten, wo ich mit unserem Sohn vor so einem Berg mit Legosteinen gestanden oder gesessen bin. Tausende, Millionen von Möglichkeiten, um etwas zu konstruieren. Und ich fange an, mit unserem Sohn bauen. Und der Luan, so heisst er, unseren Sohn, er schlägt vor, komm, machen wir ein Auto. Oder ich sage vielleicht, um ihm eine Idee zu geben, lass uns ein Auto bauen. Und dann bauen wir und dann suchen wir die Teile zusammen für ein Autorädchen und eine Platte und machen das dran. Und je länger wir bauen, desto unähnlicher wird das Ding an einem Auto. Und unseren Sohn ist zuerst irritiert und dann frustriert und sagt, ja, das gibt Papi, das gibt doch kein Auto mehr. Es gibt kein Auto. Ich habe das nicht. Es gibt kein Auto und so. Und dann schaue ich das Ding an und ich denke, ja, als Auto ist es wirklich scheiße, oder? Jetzt, das sagt man natürlich nicht, das ist ja pädagogisch nicht wertvoll, oder? Aber ich denke einfach, ja, als Auto ist jetzt das nichts, oder? Aber dann schaue ich das ein bisschen an und ich denke, ja, Luan, das stimmt, das ist kein Auto. Aber weißt du, das ist doch eine absolut perfekte Vorstufe zu einem Unterseeboot. Wir haben das einfach nicht gesehen bis jetzt. Aber das gibt ein Unterseeboot. Der Luan ist wieder begeistert. Neuer Elan erfüllt ihn. Er sucht Teile raus. Weg mit diesen Rädchen. Wir suchen neue Scheiben und wir machen ein Unterseeboot. Und je länger wir bauen und dran sind, desto unähnlicher wird das Teil an einem Unterseeboot. Und unseren Sohn ist wieder frustriert und sagt, oh, ich kann das gar nicht so bauen, ich werde nie ein Ingenieur und so. Und dann sage ich, nein, Luan, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Wir schaffen das, oder? Und ich sage ihm, Luan, das stimmt, dass ich, also als Unterseeboot kannst du das nicht brauchen. Aber weißt du, das ist der Rumpf von einem gewaltigen Raumschiff. Das ist doch ein Raumschiff. Und dann bauen wir an dem weiter. Und wir bauen und bauen. Und wir bauen aus dem Konstrukt ein Raumschiff, wo der Captain Kirk noch eifersüchtig drauf gewesen wäre. Und wenn ich so baue mit unserem Sohn, in dieser dynamischen und kreativen Art und Weise, ich denke, die Art, wie Gott mit uns umgeht und wie Gott mit dem und meinem Leben umgeht, ist dem sehr viel ähnlicher, Was ich mit unserem Sohn erlebt habe, als dem Bauen nach Anleitung. Verstehen Sie, viele Christen haben das Gefühl, ihr Leben ist wie ein Lego-Bausatz nach Anleitung mit 1537 Teilen und jedes Teil muss genau ans richtige Ort. Und wenn eins falsch gesetzt wird, wenn du einmal eine falsche Entscheidung triffst, wenn du einmal eine falsche Kreuzung nimmst, eine falsche Abzweigung, dann ist irgendwie der komplette Plan sabotiert und es wird eigentlich nie mehr so, wie es hätte sollen werden. Und das ist eine schlechte Nachricht für viele Christen, zumindest für die, die ehrlich mit sich selber sind. Wie wir nämlich wissen, wenn wir ganz ehrlich sind, dass bei jedem von uns mehr als ein Teil verloren gegangen ist. Wenn wir wissen, dass wir mehr als ein Teil falsch zusammengesetzt haben. Manche von uns haben Sachen erlebt in ihrem Leben. Vielleicht sind dir Sachen angetan worden in deinem Leben. Vielleicht sind dir Sachen widerfahren, Schicksalsschläge, Missbrauch, traumatische Erlebnisse, die du gemacht hast, die sich anfühlen für dich, wie wenn jemand in deinem Bausatz einfach ein Hanfle Teile davon genommen hätte. Und die fehlen dir jetzt. Und die findest du nicht mehr. Und du bist in Gefahr, zum Verzweifeln daran und das Gefühl, hey, das wird nichts mehr aus meinem Leben. Das ist, was Gottes Plan, Gottes Bauplan ist versaut. Lass dich nicht täuschen. Gott ist dir immer mindestens eine Idee voraus, was er mit deinem Leben noch anstellen kann. Gott ist dir mindestens eine Idee voraus. Du bist noch frustriert über das Auto, das misslungen ist. Er ist schon beim Unterseeboot. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Gott baut aus dem Teil von deinem Leben etwas zusammen, das dich erstaunt. Er schreibt die Geschichte mit dir weiter. Verstehst du? Wenn du das Gefühl hast, du hast Entscheidungen getroffen in deinem Leben, wo du versifft hast, du hast Sachen in den Sand gesetzt, die du heute noch bereust, wo du dir wünschst, du könntest zurücknehmen. Aber es ist so, es ist in die Hose gegangen. Schau, wenn du denkst, ja, ich habe das völlig falsch zusammengesetzt, das wird nichts mehr. Lass dich nicht täuschen, Gott ist dir mindestens eine Idee voraus. Und er führt dein Leben zu einem guten Ziel. Und verstehst, wenn das Ding nicht rollt, dann bringt das zum Schwimmen. Und wenn es nicht schwimmt, dann bringt das zum Fliegen. Aber das Ding bewegt sich. Das Ding bewegt sich. Und er ist nicht am Ende mit deinem Leben. Lass mich beten zum Schluss einfach für die da rein, die mit dem Gedanken schon gespielt haben, dass irgendwie der Plan von Gott, der Bauplan in die Hose gegangen ist bei dir. Die das Gefühl haben, ja, irgendwie bin ich da in der Reserveabteilung mit ein paar losen Teilen und da wird nichts mehr rechts draus. Lass mich beten, besonders für dich, dass du heute heimgehst und das Teil mitnimmst, das Lego-Teil, mit einer neuen Hoffnung, dass Gott etwas Rechts zusammenbaut aus deinem Leben und dass er dir mindestens eine Idee voraus ist. Jesus, ich bitte dich, dass du Hoffnung pflanzest ins Herz von jeder Frau und jedem Mann, der heute Morgen da drin ist. Dass du eine Hoffnung pflanzest, dass du mit unserem Leben noch längst nicht zu Ende bist. Und dass du auch die Fehlentscheidungen, die wir getroffen haben, und auch die Schicksalsschläge, die uns widerfahren sind, dass du die einbaust in das, was du vorhast mit uns. Und wenn der Plan Abach abgeht, hast du den Plan B schon vorbereitet. Und wenn der scheitert, dann hast du den Plan C schon in den Weg geleitet. Und wenn der scheitert, dann ist der Plan D schon am Anrollen. Jesus, ich bitte dich, dass du eine Hoffnung hineinsprichst in unser Leben. Ja, dass du uns mindestens eine Idee voraus bist. Und dass deine Liebe eine Beharrlichkeit hat und eine Unnachgiebigkeit, die uns zu einem Geschenk wird. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört? Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.